Es ist Sonntag. Es ist...
Hallo, liebe Freunde.
Der 9. April 2023. Und Sie hören Spotify mit Fest und Flauschig und Olli Schulz und Jens Böhnermann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist die große Sonntagssendung wieder mal. Jan, du siehst richtig fit aus heute Morgen, als wenn du schon geduscht hast, Sport gemacht hast. Und ich bin hier total verschlafen in Hamburg auf meinem Hausboot. Auch noch mit leicht belegter Stimme, hab mir gerade erst einen Kaffee gemacht und würde mir ganz langsam heute in die Sendung starten und fragen, wie hast du geschlafen?
Ich habe ganz gut geschlafen. Ich bin gestern Nacht um 2.30 Uhr aufgewacht und hatte so eine Hitzewallung. Das kann sein, dass die Menopause sich langsam ankündigt bei mir.
Oh, und, ja, kenne ich.
Bin ich kurz wach gewesen, bin dann aber wieder eingeschlafen. Schlafen und dann so um 8.30 Uhr mit so einem, kennst du das, wenn die Bettdecke genau die richtige Temperatur hat, dass man denkt, ich möchte hier ewig liegen bleiben und dann fängt es aber irgendwann an zu stinken und dann steht man auf und denkt so, nee, lieber doch nicht, weil es hat so gestunken, Alter. Aber es war so die richtige Temperatur, so ein richtig schöner, gemütlicher Morgen war das. Hat mir richtig gut gefallen und deswegen bin ich auch so frisch und erholt. Es gibt ja so Tage, wo man super tief durchschläft, dann sieht man aber aus wie ein Haufen Scheiße, weil die Augen so zugequollen sind und man richtig...
Stimmt.
Und dann gibt es aber Tage, wo man echt gar nicht so gut geschlafen hat, aber trotzdem frisch rüberkommt. Und das ist so ein Tag heute. Ich habe so ganz reine Haut auch.
Du siehst wirklich ganz frisch heute aus. Ja. Ich dachte, ist das ein neuer Beauty-Filter, Bold Glamour oder wie der heißt auf TikTok, der gerade so angesagt ist. Es ist ja bei vielen Leuten so, die arbeiten grundsätzlich nur noch mit Filter. Du musst ja gar nicht mehr, ich meine, du wirst ja die ganze Zeit gefilmt und wirst einfach, das gibt es bestimmt schon so vertraglich festlegen, dass alle den gleichen Filter benutzen, wenn sie dich auch im Fernsehstudio vielleicht mal abfilmen, die Fans oder so.
Nee, leider nicht. Das ist tatsächlich was viele Leute ab einem gewissen Alter sich in die Verträge reinschreiben, dass sie ihre Haut so geblurrt, geglättet haben möchten mit so Echtzeitfiltern. Also ehrlich war, es ist kein Fake. Es gibt einige ältere ModeratorInnen, von denen ich weiß, dass sie das verpflichtend in ihrem Vertrag drin haben, dass sie ohne Filter nicht mehr vor die Kamera gehen. Kann ich aber auch verstehen, weil ab 30, wenn es einen eines Tages dann erwischt und das Bindegewebe ein bisschen straffer, ein bisschen lockerer wird, dann möchte man natürlich gut aussehen, ne? Und so tun, als wäre man jemand, der man nicht ist. Naja, also ich habe eine neue Olivencreme. Ich hab bei Rewe mir eine Hautcreme gekauft. Ich brauchte eine Hautcreme.
Eine Rewe-Hautcreme? Ja. Von den führenden Forschern von Rewe entwickelt worden. Die haben ja so eine eigene Abteilung ohne Tierversuche natürlich vor eigenen Mitarbeitern die Cremes ausprobiert werden, genau. Bevor sie dann in den öffentlichen Handel kommen.
Ja, nee, es gibt auch Edeka und es gibt auch Kaufhalle und gibt auch Wohlwort so. Aber ich war bei Rewe drin und dachte, ich muss noch Kosmetikartikel für mich kaufen. Also das bedeutet Zahnpasta, Zahnbürste und was gegen diese trockene Haut, weil diese Wichspollen fliegen wieder rum, meine Haut juckt. Ich wie jedes Jahr eigentlich, fange ich immer zum Beginn der Heuschnupfensaison an, mit irgendwelchen neuen Mitteln, die mir irgendein anderer Allergiker empfiehlt, rum zu experimentieren. Das ist ja, und ganz wichtig immer, das macht nicht so müde wie das andere. Dann kriegst du jedes Jahr irgend so ein neues Ding, wo du denkst...
Genau so eine Sachen kenne ich auch. Mein lieber Freund Rasmus Engler, der mich gestern Abend besucht hat, wir haben gestern eine Doku über das Hausboot. Über Netflix nochmal die großen Momente meiner Netflix-Karriere angeguckt. Nein, in einer ARD läuft gerade eine Dokumentation über die alte Abhöranlage auf dem Teufelsberg, die ich jedem nur empfehlen kann. Das hat total Spaß gemacht, sich anzugucken. Ich habe dieses Gelände schon häufig besucht. Ich habe da Fotos gemacht, bin da abends rumgelaufen. Ich kenne da jemanden, der da zu diesem Team gehört, die da so ein bisschen organisieren und hatte die Möglichkeit, da öfter schon alleine mal so ein paar Stunden rumzulaufen. Eine mega spannende Geschichte, die dir auch gefallen wird. Werde ich aber im Laufe der Sendung noch erzählen. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Auf alle Fälle hat Rasmus auch die ganze Zeit niesen müssen, weil es jetzt tatsächlich wieder losgeht. Auch von meiner Seite. Echt, es tut mir leid, weil es ist wirklich anstrengend, selbst quälend zuzugucken, wie einer so 20 Mal hintereinander niest, bis ja wirklich die Erschöpfung gleich der Körper schon so
zuckt. Es ist nicht nur niesen. Bei mir geht's dann direkt auf die Bronchien und es ist dieses Jahr gefühlt besonders schlimm. Es kann sein, dass irgendwie, jetzt weil ich das erste Mal wieder ohne Maske unterwegs bin, ich habe also mein Salbutamol-Spray, was ich seit ich 9 bin, mit mir, also in dieser Zeit des Jahres mit mir rumtrage, weil es immer dann so leicht rasselt. Das ist wieder im Einsatz und das habe ich jetzt die letzten Jahre gar nicht gebraucht. Bevor wir das vergessen, wir haben ein ganz, ganz tolles Intro bekommen, zugeschickt bekommen von Thomas Hauber. Der ist ein riesengroßer Fan von Starfleet Legends und es ist, glaube ich, aus dem Star Trek Franchise. Der hat uns eine ganz tolle Mail geschrieben. Er ist Hobbymusiker und er ist schon seit Anfangstagen von Sanft und Sorgfältig mit dabei. Er hört uns jede Woche, hat uns dieses Intro zugeschickt und sein Highlight schreibt, der war die letzte Sendung von Schulz und Böhmermann, unserer Talkshow in Köln. Da war er zusammen mit seiner Frau Ilka im Publikum und er wird es nie vergessen. Warum auch immer.
Aber ich glaube, jede Sendung, die wir da gemacht haben, war auf eine Art und Weise ein besonderes Highlight. Man muss es nur von der richtigen Seite zu betrachten wissen oder aus der richtigen Perspektive.
Vielen Dank, Thomas, für das Intro. Das war wirklich ganz, ganz toll.
Es erinnert mich so ein bisschen an so gregorianische Mönchschöre, singen die Welthits der 90er Jahre nach oder so. Ja. Wo sind eigentlich die Zeiten hin mit diesen Werbespots, wo Captain Saxophon 500 Lieder aus der Weltgeschichte auf seinem Saxophon nachgespielt hat und so ein windiger Typ in so einem schlechten Werbeclip irgendwie auf Live 9 oder wie das da hieß, irgendwie zu sehen war. Auch, läuft auch alles nicht mehr so richtig.
Nee, läuft. Er streckt sich dein schlechtes Namensgedächtnis eigentlich auch auf Namen und Fernsehsender und Titel von Firmen, ja, offensichtlich, ne? Live 9.
Ja, das war tatsächlich schon immer so, es wird aber auch nicht besser im Alter. Nee. Ich habe auch schon echt Angst davor, dass da wirklich die Gehirnzellen langsam abrauschen, jetzt wo ich auf die 50 zugehe. Aber wie dem auch sei, da bin ich ja nicht der Einzige im Medienbereich, der einiges vergisst. Das sollen wir alle vielleicht auch mal, vielleicht ist auch ganz gesund. Ich habe letzte Nacht, weil ich nicht schlafen konnte, ein bisschen Hörerpost mir durchgelesen, haben sich einige beschwert, dass du gesagt hast, Guten Morgen, liebe Sorgen ist von Mike Krüger und ich der Blumenmann. Wissen wir natürlich beide.
Das ist ein Witz gewesen, ihr kleinen Arschgeigen,
das,
ehrlich.
Ja, die sind so doof. Katzeklo ist natürlich von Mike Krüger, das weiß jeder. Das war sein größter Hit. Aber während ich dann gestern Abend nicht schlafen konnte, habe ich gedacht, ich mache mal wieder ein ganz kurzes, kleines Quiz mit dir. Mir sind so 8, 9 Lieder eingefallen, die in den letzten 20, 30 Jahren von so Leuten gesungen wurden und so ein Kulthit war. Ja. Und ich lese die mal kurz vor und du musst sagen, ob du die einordnen kannst. Ja. Wer hat gesungen? Ich bin der Martin, ne?
Dieter Krebs natürlich. Ich bin der Martin.
Richtig.
Ne?
Mhm. Ich bin der Martin, verkleidet in diesem Pullover.
Klar,
damals.
Mit der Perücke und den Zähnen und so. Damals, also heute würde man es nicht mehr machen, weil sich Nerds getriggert fühlen und beleidigt fühlen. Aber es war damals eigentlich, ja also schon Incels eigentlich, ne? Also involuntary Celibacy.
Ja, eigentlich ja, ne?
Er macht sich über Incels lustig.
Er macht sich über Incels und dann gibt es noch, wer hat gesungen? Hier kommt Kurt.
Ohne Helm und ohne Gurt. Hier kommt Kurt. Das war, hier kommt Frank Zander natürlich. Frank Zander.
Richtig, Zander. Der große alte Frank Zander. Mhm. Machen wir weiter. Wer hat gesungen? Keine Sterne in Athen.
Keine Sterne. Das war ein Trio. Stefan Remmler.
Stefan Remmler mit seiner Solo. Ich glaube, es war der erste
Solo. Ja, ja, genau. Finde ich aber mega
Vogel
geil.
Vogel der Nacht.
Vogel, aber
war auch noch ein Hit.
Keine Sterne in Athen, mega geil, weil es wirklich, also es gibt ja viele Beziehungen, wenn man das Modell Beziehung gut findet und das in seinem Leben öfter mal ausprobiert, ist man wahrscheinlich auch schon mal in die Situation gekommen, dass man mit einer Partnerin oder einem Partner in den Urlaub fährt und denkt, ja, das wird bestimmt mega geil und im Urlaub merkt man dann, ist es glaube ich nicht der Partner oder die Partnerin des Lebens und dafür ist das Lied gedacht, Keine Sterne in Athen, I feel it.
Super Song und er hatte ein paar Solo-Hits gehabt nach Trio, nämlich auch noch Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Aber das hat er, glaube ich, nicht so gern gesungen. Das war dann irgendwas, was dann so von Schützenfesten adaptiert wurde oder sowas. Das war so das sexy.
Aber Annette Humpe hat das, glaube ich, produziert. Die große Annette Humpe, die ich ja sehr schätze und verehre für all die Arbeiten, die gemacht hat, zusammen mit ihrer Schwester auch natürlich. Die hat das, glaube ich, damals produziert. Okay, wir machen weiter. Wer hat gesungen, heute schütte ich mich zu?
Heute, das ist das hier Karl Dall?
Richtig. Ja. Mensch, du bist geil schlecht, Jan.
Ja, als wäre das mein Beruf.
Ja, du bist ein bisschen jünger, als wäre es dein Beruf. Wer hat das Manta-Manta-Lied gesungen?
Aus dem Film Manta,
der Film, nicht Manta,
Manta. Das weiß ich leider nicht, weil ich den wirklich komplett ausgelassen habe. Schade, soll ja super toll sein, aber es interessiert mich nicht.
Ja, ey, und dazu kommt, das ist nämlich mein zweites großes Thema für die Sendung. Ich habe gestern einfach nicht schlafen konnte auf dem Fernseher. Manta, Manta, den gibt's umsonst auf Prime gerade, Amazon Prime. Und auf Netflix gibt's Manta, der Film, oder umgekehrt. Konnte man sich beide angucken. Und ich habe mal den großen Manta-Vergleich gemacht. Machen wir aber erstmal mit den Spielen hier weiter. Ja. Manta, Manta ist von Norbert und den Feiglingen gewesen.
Oh.
Das war eine A Cappella-Band.
Ich weiß. Ja. Ich erinnere mich.
Die hatten einige tolle Hits gehabt. Die haben auch aus Champs-Élysées Schönheitschirurgie gemacht. Das war auch noch ein kleiner Hit.
War eine andere Zeit.
Dann, okay, weiter. Wer hat gesungen? Jetzt den kennst du natürlich. An der Nordseeküste?
Ja, Klaus und Klaas natürlich. Nur im Original. Klaus Baumgart, ne? Liebe Grüße nach Bad Zwischenahn, wo er, glaube ich, immer noch als Co-Direktor lebt. Aber der Klaus, der später dann mit Beinhard für den Rocker hier wie heißen sie?
Ja, das war der kleine Klaus.
Ja, aber wie heißt sie mal? Wie heißt die Band? Komm!
Torfrock.
Torfrock natürlich, der mit Torfrock und als Werner Synchronsprecher groß geworden ist, der hatte irgendwann keinen Bock mehr auf das Mainstreamige vom dicken Klaus und haben sie sich getrennt und dann ist er seitdem mit dem anderen Klaus aufgetreten, die waren nie wieder Klaus und Klaus wie früher. Nee,
für mich war das der Olli Schulz bei den Klaus und Klausen, der Underground Klaus,
genau.
Das war für mich der Indie Klaus. Das war der Olli Schulz von den beiden. Wenn der andere, der dicke Klaus, ist für mich der Böhmermann gewesen.
Genau.
Da wollte er immer die große Bühne, während der andere ist sich treu geblieben.
Genau, der hat dann auch Rockmusik gemacht und hat so nischige Filme gemacht, die so kleine Anerkennungserfolge waren, wie Werner Beinhardt, also so ein Indie, wirklich diese Geschichte, werde ich noch 10 Jahren vorwerfen, ist wieder wie das Morrissey-Konzert, dass du Team Scheiße schlecht redest und wirklich original eine Woche später mir Fotos mit Grobi und Samson aus der Sesamstraße schickst, um mir zu sagen, ja, die sind jetzt mainstreamig, hier guck mal, meine Freunde Grobi und Samson aus der Sesamstraße sagen auch, dass Team Scheiße jetzt mainstreamig
sind. Siehst du, so ist es nämlich.
Mach mal weiter, ich finde, das macht Spaß.
Wer noch? Ja, das macht Spaß. Ich bin, fasst euch, heute schütte ich mich zu. Na, natürlich der Klassiker, wer hat gesungen? Blankenese.
Gottfried Wenderhals, ne?
Gottfried Wenderhals, der einzige Hit gewesen auch von ihm. Hurra, hurra, die Schule brennt. Von
extra breit, natürlich.
Extra breit gewesen, richtig. Und jetzt eine Bonusfrage noch. Wer hat gesungen Karl der Käfer?
Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Das ist schwer, weil es eine Band, auch ein One-Hit-Wonder war, eine neue deutsche Welle. Ja. Wenn du es mir sagst, weiß ich es nicht mehr.
Die Gruppe Gänsehaut.
Gänsehaut natürlich, auch furchtbar.
Furchtbar. Der schlimmste Bandname, seine Band Gänsehaut zu nehmen, da gibt's ja keine Steigerung mehr nach oben eigentlich, weil du hast ja immer Gänsehaut.
Nee, klingt wie ein neuer Track auf dem Album von An Mai Kantara.
Tatsächlich der Bonustrack auf der Platte, den sie noch, aber nur in der Unplugged-Version. Ja, von Gänsehaut, es gibt zwei große Künstler, von denen ich noch das Werk aufarbeiten will. Einmal Bob Dylan und Gänsehaut. Das sind zwei Sachen, die ich noch vor mir habe, die ich noch beide aufarbeiten will. Bis jetzt kenne ich nur Karl der Käfer. Mehr Lieder sind mir erstmal nicht eingefallen, aber das sind so klassische Stimmungshits, die immer mal rausgekommen sind.
Dann gab's aber, Bruce aber Karl der Käfer ist kein, sorry, ist aber kein Stimmungshit. Nee, es sei denn, du willst anfangen zu weinen. Nee.
Das war im Rahmen der NDW auch eher. Die habe ich jetzt so ein bisschen ausgelassen. Aber mehr sind mir nicht eingefallen. Das war jetzt erstmal die Liste der Songs, die ich mal
mit habe. Bei Karl der Käfer muss ich immer daran denken, dass meine Kollegin Ike von Bremen 4, eine ganz alte Kollegin, liebe Grüße, immer, wenn wir über Songs Neue Deutsche Welle unterhalten, wenn sie Karl der Käfer hört, immer noch, auch als Erwachsene, muss sie immer anfangen zu weinen. Das höre ich so todtraurig.
Also, ist auch gemein für Kinder. Das Gleiche hatte ich übrigens, wenn ich bei meiner Oma war und im Radio kam auf einmal mein Freund, der Baum. Von Alexandra. Also das hat mich so tief in der Seele verletzt. Das waren kindliche Verletzungen, die mir dazu gefügt worden sind durch diesen Song. Genauso wie bei Gänsehaut, Karl der Käfer. Ich finde, das sind wirklich harte Songs gewesen, die an die Substanz gingen. Ja. Naja, kommen wir mal ganz kurz weiter, Jan, damit ich dich hier gleich mit meinen Abhandlungen irgendwie nicht mehr weiter langweile.
Das haken wir mal ganz kurz ab.
Kam 4 Wochen vor Manta Manta. Manta Manta war der Durchbruch von Til Schweiger und Tina Roland. Was aber kaum noch einer weiß, 4 Wochen vorher kam Manta der Film, übrigens auch mit dem Lied von Norbert und den Feiglingen und mit einer unglaublichen Besetzung. Dieter Pfaff ist dabei. Helge Schneider spielt mit in Manta der Film, was ich nie gewusst habe.
Welches Jahr war das?
91.
Das heißt also, der junge Helge Schneider noch nicht bekannt als Comedian, sondern er hat sich damals ausprobiert.
Als singende Härte Herrentorte. Und es gab diesen Moment, ich kenne ja Helge Schneider auch noch vor seinem Durchbruch, habe ich den schon erlebt. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder das auch noch so mitbekommen hast. Es gab eine kurze Phase, da wurde Helge Schneider so ein bisschen zu Dieter Thomas Kuhn und Gildo Horn so gerechnet, als Schlager-Party-Stimmungstyp. Weil er halt auch die singende Herrentorte hieß. Das war so ein kurzes Zeitfenster vom halben Jahr, wo ich jetzt nicht anmaßen mich will, das zu analysieren, genau, aber wo ich doch glaube, dass Helge Schneider gedacht hat, vielleicht mache ich auch in diese Richtung Schlagerlieder verballhornern und die in so eine neue Form bringen und das zur Stimmungsding machen. Hat aber wahrscheinlich schneller als Gildo Horn und Dieter Thomas Kuhn gemerkt, ist eine Einbahnstraße, aus der man schwer wieder rauskommt.
Eine ganz kurze Frage, weil du es jetzt gerade so erzählst, weil das würde mich wirklich interessieren, wenn das, wir sind Anfang der 90er Jahre, es gibt innerhalb von 4 Wochen zweimal den Versuch, das Thema Manta ins Kino zu bringen. War das so eine Geschichte wie mit Mediamarkt und Saturn, dass es alles von einer Produktionsfirma war und man einfach quasi direkt 2 Filme rausgehauen hat? Oder war das damals?
Senator und Konstantin. Senator haben den zuerst rausgebracht. Und Bernd Eichinger, der große Bernd Eichinger, der auch der Untergang gemacht hat, der zwar ähnliche
Filme, der letztlich Hitler getötet hat, Bernd Eichinger, ne?
Wo er selber Bernd Eichinger sich in den Film geschrieben hat und Hitler getötet hat. Aber es ist ja ein fließender Übergang von Manta Manta zu der Untergang. Beide von Bernd Eichinger, aber Manta der Film eine viel stärkere Besetzung mit Ralf Richter, mit Dieter Thomas Heck, mit Helge Schneider und Dieter Pfaff in einer großen Rolle. Und ich habe mir beide Filme angeguckt, beziehungsweise bis zur Hälfte, weil länger hält man es nicht aus. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr zu Hause auch mal, manchmal gibt's ja so Leute in meinem Alter, denken, komm, heute Abend gucken wir nochmal Go Trabi Go oder so, auf kultig. Lohnt sich A nicht, und wenn ihr jetzt einen Vergleich haben wollt zwischen Manta Manta und Manta der Film, es ist beides wahnsinnig räudiger deutscher Filmmüll, und bei Manta der Film ist eine gleich am Anfang so eine Szene, wo zwei Frauen in der Dusche baden, in der Dusche duschen, und dann kommen so sechs Männer rein, stellen sich in die Frauendusche und glotzen die so an, und das soll natürlich alles witzig sein, so spannermäßig. Es ist inzwischen total unangenehm, sich das anzugucken. Mhm. Wirklich richtig schlimm. Und
aber ich finde es total geil, Olli, dass Til Schweiger offensichtlich im Laufe der Jahre dann die Energie entwickelt hat und weiterhin glaubt, es ist mega geil, wahrscheinlich weil er es mit seinem eigenen Aufstieg verknüpft und das jetzt im Jahr 2023 einfach neu auflegt.
Das ist Manta Manta natürlich.
Wenn du sagst,
und
wenn
beide Filme, ja? Peter Behrens von Trio spielt mit bei Manta, der Film, und die Hauptrolle, das muss man sagen, der Typ, der mitspielt bei Sebastian Rudolph bei Manta, heißt der Manfred Mandy Grabowski? Anscheinend wohl ja. Der Typ hat bei Dark mitgespielt und hat da eine ziemlich große Rolle gespielt. Also man kann auch, wenn man im Gegensatz zu, also man kann auch, wenn man bei Manta Manta oder Manta der Film mitgespielt hat, es trotzdem noch schaffen. Also man muss nicht Manta Manta 2 drehen,
aber
man
wenn
kann
du jetzt,
auch in Dark mitspielen.
Das Niveau ist niedrig. Welcher der beiden Filme ist der bessere Manta-Film von damals?
Vielleicht mit dem Hauch Manta der Film, aber ehrlich gesagt sind beide richtig scheiße. Das muss man sagen.
Aber wie kann das denn sein, dass damals zur gleichen Zeit zwei große Filmproduktionsfirmen Manta-Filme gemacht haben? War das so?
Weil es so ein Kult war um dieses Auto und weil auf einmal so viele Leute sich lustig gemacht haben über Manta-Fahrer. Es ging ja darum, dass man so Witze gemacht hat. Was sagt eine blonde Blondine vom Manta-Fahrer beim ging ja immer um Blondinen und Manta-Fahrer, das gehört ja zusammen. Eigentlich hat man sich über sogenannte Proleten lustig gemacht und das war damals so ein Kult. War wahrscheinlich auch ein bisschen harmloser, als, sag ich mal, sich über Ausländer lustig zu machen, was damals ja auch noch relativ geflügelt war. Dann hat man sich auf Manta-Fahrer mal so ein bisschen konzentriert und dann haben sich die Manta-Fahrer aber beschwert darüber, meinten, das geht gegen unsere Würde, und der Kult, genauso wie Ostfriesen-Witze, all diese Art von Witzen gab es halt eine Zeit lang. Manta Witze, warum das so war und warum man diesen Kult da so hat aufleben lassen, beziehungsweise Andreas Durau hat die Musik gemacht für Manta, der Film, das kommt auch noch dazu.
What is going on, also, Alter? Alles Leute, die das wahrscheinlich aus ihrer Wikipedia-Biografie gerne tilgen würden, dass sie da mitgemacht haben. Eigentlich doch coole
dass
Leute.
Dass sie da mitgemacht haben. Und dann gibt's die halt gerade beide, und ich kann sagen, es lohnt sich wirklich nicht, da auch einen kultigen Vergleich zu machen. Wahnsinnig zäh, wahnsinnig billig, und ist nun mal eine andere Zeit gewesen. Mit anderen Worten, beide nicht mehr sehenswert unbedingt. Was jetzt nicht heißt, dass ihr nicht in Manta Manta 2 gehen könnt, weil ich denke, Til Schweiger hat in den letzten 30 Jahren nochmal Bruder ganz schön rumgerissen und da bestimmt einen richtig geilen Experimentalfilm gemacht. So, das war jetzt mal kurz die Manta Manta ab.
Ich habe so ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, nachdem wir es in der letzten Sendung gesprochen haben, die gesagt haben, meine Eltern waren unironisch in Manta Manta 2 und jetzt schäme ich mich und so. Ey, und diese Auftritte von Til Schweiger und was man jetzt so hört in der Medienbranche, auch hinter den Kulissen bei Talkshows und sowas, wie viel Flaschen Champagner da bei Promo-Interviews draufgegangen sind, damit das alles irgendwie einigermaßen funktioniert und dann diesen räudigen Film abzuliefern. Eieieiei, Intervention. Eigentlich müssen wir mal so eine Intervention, eine Rubrik. Olli Schulz und Jan Böhmermann machen eine Intervention. Showgeschäft-Intervention. Setz dich jetzt mal hin, hör mal eine Minute mal ganz kurz zu. Das geht so nicht weiter, Alter. Das geht so nicht, weil es eine Sackgasse, die du da gelaufen bist.
Nee, wie heißt es, wir machen Inventur, TV-Inventur.
Intervention, nicht Inventur.
Ja, aber Inventur heißt ja auch, wenn man so mal nochmal durchrechnet, wer guckt das noch? Bringt das noch was? Wer spielt da mit? Wollen wir ihm nicht mal was ändern?
Ey, das ist Platz 1 Kinocharts, Mann. Manta Manta 2 ist Platz 1 Kinocharts.
Ja, aber wenn wir so für eine Vox-Serie bei anderen TV-Produktionen einfach mal einen Tag reinluschern, so wie Hensler, oder nee, nicht Hensler, wie hier, wie Gordon Ramsay, wenn der in so ein Restaurant geht und meint, das läuft hier nicht mehr, und dass wir Fernsehproduktionen vielleicht aufpäppeln, bei denen es nicht mehr so gut läuft.
Apropos nicht mehr so gut läuft, es gibt schlechte Nachrichten, weil, letzte, wo du weißt, ich habe nicht viele Hobbys, aber ein Hobby von mir ist Kulinarik. Ich interessiere mich für Kochen, habe eine eigene Kochsendung im ZDF, die ist sehr erfolgreich. Ich habe eine Kochbuchedition und auch eine Gewürzkollektion. Sexgewürz. Ich übernehme quasi die alte Gewürzfabrik von Alfred Schubeck. Alles, was der jetzt nicht mehr betreiben kann, weil er im Knast ist zurzeit.
Nur neue Konterfei rauf. Obwohl, ihr seht euch auch ein bisschen ähnlich. Ja. Ich würde das Foto lassen.
Wir sind auch von der persönlichen Ich will das Foto lassen. Mach mit Bleistift noch mal ein bisschen, dass das aussieht wie du. Du musst das nicht neu drucken, ist doch super. Ich interessiere mich sehr tatsächlich, nicht weil ich da jetzt regelmäßig irgendwie reingehe, aber ich interessiere mich sehr für das Phänomen Sterneküche. Ich finde das einfach faszinierend und habe irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, weil ich komme aus einfachen Verhältnissen und Essen war Kohlroulade und irgendwann hat mich mal ein Showgeschäftspärchen eingeladen in ein Ein-Sterne-Restaurant. Das weiß ich noch, das war ich Anfang 30 und hab, als ich dann die Rechnung gesehen habe, war ich froh, dass ich nicht bezahlen musste. Hab aber festgestellt, das haben wir öfter schon mal besprochen, das ist sowas wie, wenn man einen Abend ins Theater geht und man, das ist, eigentlich geht's gar nicht ums Essen, sondern das ist einfach eine krasse Sinneserfahrung, so was man, keine Ahnung, alle zwei Jahre mal machen kann. Und es gibt regelmäßig eine Neubewertung der Sterne-Restaurants. Und wenn man zum Beispiel Filme wie Ratatouille sich anguckt und erahnen kann, was das bedeutet, so ein Restaurant zu betreiben, also auf dem Niveau zu kochen, sich da überhaupt ein Restaurant zu betreiben, was so hochklassig ist, dass du eigentlich nichts anderes machen kannst, als dieses Restaurant zu betreiben, weil du musst ja, bevor du in der Küche stehst, einkaufen gehen. Du musst dir überlegen, was du machst. Du musst die Gerichte komponieren. Das ist auf so einem hohen Niveau, dass es, glaube ich, einfach einer der anstrengendsten Jobs der Welt ist, sowohl intellektuell als auch körperlich, als auch wirtschaftlich, weil das Ganze muss sich auch noch rechnen. Das ist wirklich echt krass, so, ne? Und, es gibt einmal im Jahr die Neubewertung der Sterne-Restaurants und die ist letzte Woche jetzt rausgekommen, der neue Guide Michelin. Und für alle Leute, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, aber ich finde das faszinierend, dass der Guide Michelin, das kommt ja wirklich von der Reifenfirma, weil Leute sollten früher natürlich viel mit dem Auto fahren, damit die Autoreifen sich abnutzen, damit es neue Autoreifen auf die Autos draufkommen. Und deswegen hat sich die Reifenfirma Michelin, die französische Reifenfirma, überlegt, wir machen mal so ein, zum einen Landkarten, damit die Leute wissen, wo sie sind und zum anderen auch so eine Art Marco Polo Reiseführer. Und damit die Leute auch was davon haben, werden wir die besten Restaurants, die es so gibt, in Frankreich und dann später in ganz Europa, in unseren Reiseführer mit reinschreiben, damit die Leute auch ordentlich rumfahren, damit die Reifen ausgetauscht werden müssen. Deswegen immer noch auf dem Guide Michelin oder Guide Michelin. Immer
eigentlich noch eine sehr praktische, logische Erklärung, warum, wie das stattgefunden hat.
Genau.
Die Leute sind auf Reise gegangen, mussten Pause machen und da hat jemand wirklich schlau überlegt, dann lass ihn mal ein bisschen weiter raus von außer Ausfahrt und nicht gleich den ersten Schweineimbiss nehmen,
der
entgegenkommt. Und das ist immer übrigens auch eine ganz interessante Faustregel, nicht gleich den ersten Schweineimbiss neben einer Autobahn, sondern mal reinfahren, so ein bisschen ins Innere. Dann kommt ihr vielleicht auch noch so einen Laden, wo der Koch noch ein Rechtsradikaler ist und in der Küche steht und ihr irgendwo in ein Gefilde kommt, wo ihr ganz schwer nur wieder rauskommt. Das kann manchmal viel witziger sein,
als direkt in der Autobahn. Er zündet am Wochenende nach Feierabend gerne Asylbewerberheime ein, aber das Schnitzel ist fantastisch.
Aber dein Gulasch ist 1A, ne? Genau. Also das muss man wirklich sagen. Genau. Ungarischer Art.
Und ich weiß nicht, Olli, es gibt tatsächlich, das ist nicht ausgedacht, sondern es gibt einen Leitsatz, warum es diese 1, 2, 3 Sterne gibt, der leitet sich ab aus der Geschichte des Guide Michelin, aus dem Reiseführer, der jetzt fast 100 Jahre alt ist inzwischen und der eben eine ganz klassische feststehende Bewertung ist. Ein Stern bedeutet, dieses Restaurant ist einen Zwischenstopp wert. Zwei Sterne bedeutet, dieses Restaurant ist einen Umweg wert. Und 3 Sterne bedeutet, dieses Restaurant ist so gut, es ist ein Reisewert. Es ist wirklich wahr, das sind die Kategorien und es leitet sich ab aus dieser eben reifen Reiseführerzeit und das ist immer noch so. Und die 3 Sterne Restaurants sind wohl so gut, dass man da wirklich als Event hinfahren kann. Deswegen sind die oft auch in so ganz merkwürdigen Locations. Wenn man sich da schon mal irgendwie so ein bisschen bei YouTube reingelesen hat, die 3-Sterne-Restaurants, es gibt in Deutschland, gab nur 9. Jetzt in der Neubewertung, es gibt ein 10. 3-Sterne-Restaurant. Ich muss mal kurz schauen, weil ich glaube, es ist in München und das ist jemand, ein absoluter Shootingstar. genau, aus dem Stand 3 Sterne ging nämlich in diesem Jahr, und das ist was ganz Besonderes, 0 auf 3 Sterne an Jan Hartwig, der in München ein neues Restaurant aufgemacht hat. Es gibt aber auch eine sehr traurige Nachricht für einen berühmten Fernsehkoch, der einen Michelin-Stern verloren hat und jetzt ich nur noch für einen Stern kocht. Es handelt sich nämlich um den berühmten Frank Rosin, der von hier The Taste oder so, der ist so viel im Fernsehen, dass er sich um seine eigene Küche nicht mehr kümmern konnte und das hat natürlich, die haben die strengen Inspektorinnen und Inspektoren, so heißen die Leute, die kommen zum Testen, ne, also die, wie die Baratatouille, der Restaurant-Tester, die haben gesagt, okay, Frank Rosin, ey, ganz ehrlich, das ist es nicht mehr. Und ich habe im Raum Köln gab es vor einer Zeit mal es gab ein 3-Sterne-Restaurant.
Aber der hat einfach zu viele Rosinen immer ins Essen gemacht.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist das.
In Köln gab es ein 3-Sterne-Restaurant, das ist das Vendôme gewesen im Schloss Beensberg. Dann gab es im Haus Lehrbach ein 2-Sterne-Restaurant oder sogar ein 2-Sterne-Restaurant. Und das hat sehr schnell Sterne verloren, war dann weg. Und das Vendôme in Köln hat seine 3 Sterne auch verloren. Es ist nur noch ein 2-Sterne-Restaurant. Also das ist, ich glaube, ein total harter Schlag. Stell dir das mal vor, da kommt einmal im Jahr einer vorbei und der Typ entscheidet anhand eines Essens, und ich weiß gar nicht, ob das angekündigt oder nicht angekündigt ist, ob du weiter auf dem Niveau machen kannst oder nicht. Es ist, glaube ich, echt richtig, richtig krass wirtschaftlich. Es ist, glaube ich, ich hoffe, dass da keine Korruption läuft oder sowas, weil diese Typen natürlich, die entscheiden einfach über wahrscheinlich Millionenbeträge.
Ich hoffe, dass das noch korruptionsfrei ist, weil das wäre echt bitter. Also ich meine, aber das würde auch ganz schnell auffliegen. Jan, das ist wirklich interessant, weil ich war vorletzte Woche mal wieder eingeladen bei Tim Melzer. Ich glaube, das lief noch nicht im Podcast. Und der hatte zu Gast die einzige deutsche 2-Sterne-Köchin. Mhm. Es gibt nur eine einzige Frau, die 2 Sterne hat. Duce Steiner heißt die Dame. Außergewöhnlicher Name, habe ich noch nie geduzt. D-O-U-C-E und dann Steiner. Und dann haben wir da hinten warten müssen, bevor uns Tim auf die Bühne ging und kamen so ins Gespräch. Und dann wollte ich so ein bisschen den Moralischen machen vor der Sterneköchin und meinte, man kann ja auch wirklich wahnsinnig gut essen, ohne dass man sich immer eine Flasche Wein reinziehen muss. Und es ging irgendwie um Alkohol und ich wollte ihr so zeigen, dass ich so moralisch bin. Und sie guckt mich so an und sagt so, also ich trinke jeden Tag Wein. Mhm. Und sagt das einfach so ohne weiter, weil das einfach auch, glaube ich, in so einer Kochwelt so ein bisschen dazugehört, dass man jeden Tag, also ich muss jeden Tag ein Glas Alkohol trinken, ich sehe das jetzt auch nicht als so schlimm an. So ein anderes Verständnis, aber auch nicht aus so einem Genussding, sondern dass man einfach da in der Küche einen Wein trinken muss, auch um Sachen abzuschmecken, was weiß ich. Und die hat auch einiges erzählt darüber, wie schwer das ist, den 3. Stern zu bekommen, den 2. Stern, sagt allerdings, dass sie sich wenig Gedanken drüber macht. Ich glaube, das war so ein bisschen nicht ganz richtig. Ich glaube, du musst wahnsinnig ackern dafür, dass du 2 Sterne behältst oder den 3. bekommst. Und das ist bestimmt auch für alle Mitarbeiter eine wahnsinnig Konzentrationsarbeit. Dann habe ich sie nämlich gefragt, wie ist das? Da müssen ja alle Spaß haben zusammen. Da muss ja eine Energie sein für das Team, wenn man sich auf den Abend vorbereitet. Alles muss abgestimmt sein. Es ist ja wirklich auch eine große organisatorische Sache, so ein Sterne-Restaurant zu führen. Und dann sage ich, was ist das große Geheimnis? Und dann sagt sie, keiner redet. Bei uns redet keiner. Und dann denke ich, Alter, das ist für mich auch, wenn du da 4 Stunden bist und keiner redet, das alleine könnten wir beide nicht durchhalten. Wir könnten nicht arbeiten in der Sterneküche.
Ja, ich sehe gerade hier die Liste mit.
Es gibt ein Interview mit Duce Steiner übrigens gerade in der Süddeutschen, wo sie auch ein bisschen darüber redet, wie das ist, als einzige Köchin in dieser Männerwelt zu arbeiten und ähnliches. In der Süddeutschen könnt ihr euch das mal angucken. Habe ich gerade gesehen.
Es gibt 10 3-Sterne-Restaurants in Deutschland und interessanterweise, also in Berlin ist es das Rutz. Ich weiß nicht, wem es, Anja Rützel wahrscheinlich. In München,
Anja Rützel.
In München, also der Shootingstar der deutschen Kulinarik, übrigens so viele Sterne wie noch nie verliehen. Also die deutsche Spitzenküche ist wohl sehr gut, laut Guide Michelin. Und das Restaurant in München mit 3 Sternen, was Neues, heißt auch noch Jan. Guck mal, fühle ich mich direkt angesprochen.
Wirklich?
Ja, liebe Grüße.
Warst du da schon?
Nee, ich war natürlich noch nicht. Aber wenn du in Bayersbronn wohnst, ich glaube, das ist in Baden-Württemberg, im Schwarzwald. Wenn du in dem kleinen Städtchen Bayersbronn wohnst, hast du die Gelegenheit, in gleich 2 3-Sterne-Restaurants zu gehen. Nämlich in die Schwarzwaldstube, das kennt man auch. Da habe ich auch schon, glaube ich, so 7... fast so TAF-Dokumentation drüber gesehen oder so. Bayersbronn hat die Schwarzwaldstube und das Restaurant Barreis, beides 3-Sterne-Restaurants, die in einem Ort koexistieren. Das gibt wahrscheinlich den Köchekrieg von Bayersbronn oder sowas. Ich schwöre, die Lokalpresse ist voll damit. Die meiden sich bei Schützenfesten und sowas.
Ja, natürlich. Das ist ja knallhartes Business. Naja.
Interessant. Guck mal, jetzt aber direkt mal was gelernt aus der Welt der Spitzenkulinarik. Ich finde das wirklich, ich habe da einen totalen Respekt davor. Ich finde das wahnsinnig irre, dass es Leute gibt, die das wagen. Und alle Leute, die ich kenne, und wenn man mal so Dokumentationen sieht über Spitzenköche, das sind verrückte Leute. Das sind wirklich verrückte Leute.
Ich würde schon gerne in allen Sterne-Restaurants, wenn ich die Zeit und das Finanzielle alles dafür hätte und die Organisation und einen schönen Partner, mit dem ich das machen könnte, du zum Beispiel.
Wir zwei.
Dann würde ich würde wirklich sagen, wenn uns eine TV-Produktion das finanziert,
nein,
eine Reise,
aber
wir
das,
alle 3 Sterne.
Nee, aber
wieso
du,
nein?
Nein, aber weil diese Restaurants, denen ist das so scheißegal, wer bei denen, die, weil die haben so eine Konzentration, da kannst du auch nicht anrufen und sagen, ja, ich bin Olli Schulz, ich möchte einen Tisch haben oder sowas. Das geht nicht. Die sind so ich konzentriert. Ich
kann schon sagen, wenn nur keiner geil drauf reagieren, wenn alle sagen, schön für dich, dass du Olli Schulz für so einen Tisch willst. Aber stell dich hinten anderen, wie alle anderen auch. Ja, Jan, jetzt ist es natürlich so, wir reden hier so locker, haben eine schöne kleine Sonntagssendung. Trotzdem werden sich jetzt einige Hörerinnen und Hörer denken, da war doch was, da war doch was. Wir haben doch etwas angekündigt und ich glaube, wir machen gleich eine kleine Pause und dann reden wir vielleicht mal drüber, was denn so unsere Pläne sind. Auch wir wollen nämlich ins Sterne-Business einsteigen.
Im weitesten
allerdings
Sinne,
nicht kulinarisch.
Ja, genau.
Nicht kulinarisch.
Im weitesten Sinne werden wir das auch tun. Ich muss eine Sache allerdings noch nachtragen, weil ich habe eine ganz, ganz nette Mail bekommen. Wieder mal, das passiert übrigens sehr oft und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Bitte erzähl mir nur keinen Scheiß, ich habe da einen ganz guten Sensor für. Aus jahrelanger Arbeit mit Leuten, die bei Radiosendern anrufen oder E-Mails schreiben oder sowas. I don't take Bullshit. Aber diese E-Mail ist authentisch und ist durch meinen Authentifizierungsprozess gegangen. Es geht ums Thema Schöffen nochmal, was wir vor einiger Zeit angesprochen haben. Ich habe eine Mail bekommen, ich lese mir den Namen nicht vor, dieser Person, die mir es geschickt hat, die ist Strafverteidigerin oder Strafverteidiger. Und er oder sie schreibt, lieber Jan, lieber Olli, als Strafverteidigerin danke ich dir und Olli, dass ihr in eurem Podcast so intensiv für das Ehrenamt der Chefinnen geworben habt. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, die deutlich mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen sollte, aber auch mehr Diversität vertragen dürfte. Also hier schreibt eine Strafverteidigerin oder ein Strafverteidiger. Aber das ist ein anderes Thema. In dem Zusammenhang ist mir jedenfalls eine eher als kurios einzustufende Geschichte am Montag ereignet, also ganz frisch. Ich bin aktuell Pflichtverteidigerin, also vom Gericht bestellte Verteidigerin, wenn sich jemand keinen Verteidiger oder keine Verteidigerin leisten kann, in einem Berufungsverfahren vor einem Landgericht. Und wir hatten bereits zwei Termine zur Hauptverhandlung hinter uns. Kurz vor dem dritten Termin ist es zu einer wahrlich schokoladigen Angelegenheit gekommen, zu einem schokoladigen Vorfall. Eine der Chefinnen hat kurz vor Beginn der Verhandlung dem Staatsanwalt ein Schokoladenpräsent als Geschenk überreichen wollen.
Interessant.
Also, zwar hat der Vertreter der Staatsanwaltschaft umgehend dankend abgelehnt, den fatalen Eindruck einer gewissen Parteilichkeit, den die Chefin hierdurch natürlich erwirkte, war nicht mehr zu verhindern. Ein sogenannter Befangenheitsantrag war die notwendige Konsequenz, um ein sauberes Verfahren zu gewährleisten. Was jetzt möglich zu einem Neustart des Prozesses mit neuer Besetzung führen wird. Also, Chefin sein macht großen Spaß, ist wirklich spannend, aber mit dem Amt geht eben auch große Verantwortung einher. Schokolade, Nacho-Teller und andere Snacks haben im Strafverfahren nichts zu suchen. Erst recht nicht als einseitiges Geschenk für einen Verfahrensbeteiligten. Viele liebe Grüße aus der Welt des Rechts. Das fand ich irgendwie so eine süße Geschichte.
Das überhaupt jemand dass das überhaupt jemand macht und egal ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, das ist wohl das Offensichtlichste, dass man in einem Gerichtsverfahren also niemandem etwas schenkt. Also wirklich,
das hier, Herr Staatsanwalt, hier ist noch eine Packung Mon Cherie als Dank dafür, dass Sie mir letztens 1000 Euro geliehen haben. Fand ich aber irgendwie eine süße Geschichte.
Fand ich total schöne Geschichte. Bevor wir in die Pause gehen, auch noch eine Info von mir. Ganz interessant, wir haben ja über den Popeye-Film geredet, der übrigens von Robert Altman gedreht wurde, 1979, ein riesiger Flop war mit Robin Williams in der Hauptrolle. Dieser Film wurde auf Malta gedreht, auf der Insel Malta. Malta, der Film, beides aber geile Sachen im Gegensatz zu Malta, Malta. Und wenn ihr mal auf Malta seid, auf dieser schönen Insel, da war ich nämlich auch schon mal, hatte ich aber allerdings nicht mitbekommen, dass das Vergnügung, diese Welt, diese Popeye-Welt immer noch dort aufgebaut ist und zwischen ein Vergnügungspark ist, den man besuchen kann, die Popeye-Welt. Popeye ansonsten überall vergessen, der letzte Comic-Held, ich meine, keiner mehr so richtig interessiert, aber da gibt es noch die Popeye-Welt und wenn ihr da wart, dann erzählt mir doch mal gerne von euren Berichten. Leider hat mir niemand geschrieben, dass er mal im Wendehals war, bei Werner Böhm im Restaurant. Es scheint so, als hätte diesen Laden nie jemand besucht, aber ich versuch's trotzdem. Also wenn einer mal im Wendehals war, würde ich gerne noch mal eine abgedruckte Speisekarte vom Wendehals. Das würde mich interessieren.
Die leckere Bolognese Blankenese, die es da
zum Beispiel, die es da gab. Ich glaube, wir machen eine kleine Pause.
Würde ich vorschlagen,
dann kommen wir mit heißen News wieder, Jan.
Ja, genau. Es ist tatsächlich... Achso, wir müssen noch über was anderes sprechen. Und zwar über den Eurovision Song Contest. Hast du das mitbekommen mit Eke Hüfgold und dem Streit mit dem NDR?
Ja.
Unglaublich. Also das werden wir alles gleich aufarbeiten. Es gibt ein tolles Highlight. Wir werden natürlich auch noch ausführlich über den ESC sprechen und über das, was Icke Hüftgold und der NDR gerade da veranstalten. Also würdelos.
Würdelose Schlammschlacht finde ich für einen öffentlichen rechtlichen Sender nicht
Deutschland
akzeptabel eigentlich.
Deutschland macht sich mal wieder unbeliebt und Deutschland blamiert sich mal wieder, wie jedes Jahr, die Verantwortung diesem Land Deutschland, diesen tollen völkerverbindenden Wettbewerb zu überlassen. Das geht jedes Jahr schief. Da reden wir gleich drüber.
Ich habe gesehen, und dass du mit Icke Hüftgold zusammenarbeitest. Er hat nämlich
gepostet.
Er hat gesagt, alle Mails an Jan Böhmermann und an mich, als wenn ihr beide plant, ihr
überhaupt Podcast nicht.
Ich frage einfach nur Interesse. Läuft da was in einem Schlager-Podcast,
wo ich nicht angefragt bin? Es läuft überhaupt nichts zwischen Icke Hüftgold und mir. Ich fand das nur so lustig, dass er so eine Insta-Story raushaut, wo er irgendwelche Enthüllungen über den NDR ankündigt und über den, was Peter Urban nicht zu schätzen weiß, was er für eine große Kunst macht. Und dann das bei Instagram raus. Und ich hab's einfach, weil ich es lustig fand, Öl ins Feuer zu gießen.
Weil beide
Seiten können sich nicht auf mich verlassen in dieser Angelegenheit. Ich arbeite nicht mit Icke Hüftgold zusammen.
Ich glaube trotzdem, dass ihr zusammen jetzt so eine investigative Detektei aufmacht oder so.
Nein.
Weil er hat geschrieben, alle Mails und Infos entweder an mich oder Jan Böhmermann.
Hat er geschrieben?
Hat er jetzt geschrieben?
An dich
auch?
Er hat
deine Story nochmal geteilt. Nicht an mich, sondern an sich oder an dich.
Nee, bitte schick mir keine Infos, ich möchte mit Deutschland während des Eurovision Song Contests nichts zu tun haben. So, wir sind gleich wieder da.
Die Sendung trotzdem heißen Jan und Icke, was läuft da im Hintergrund?
Ich würde sagen, den Sendungstitel, der wird wie immer am Schluss beschlossen. Ich habe gleich noch ein Paket Schokolade für dich, das würde ich milde stimmen, dann wirst du den Titel wieder vergessen und dir was Schöneres einfallen lassen.
Nacho Teller, wenn wir lieber.
So, kleines Päuschen. Hast du Musik für die Fidi und Bumsi-Liste?
Ja, all die Songs, die ich gerade angesagt habe. Ich bin der Martin von Dieter Krebs, packe ich rauf, dann Keine Sterne in Athen von Stefan Remmler. Dann hier kommt Kurt und Frank Zander. Polonaise Blankenese von Gottlieb Wendehals.
Gott, Alter.
Dann Heute schütte ich mich zu von Kai Dall und Manta von Norbert und den Feiglingen. Und als Bonustrack, da steht ein Pferd auf dem Flur von Klaus und Klaus.
Wir sind gleich wieder dabei.
Heute leider keine weiblichen Künstler, aber ich finde richtig gute Stimmungsmusik. Das ist doch reine Männersache, finde ich.
Oh Gott, Alter. Das fällt mir jetzt erst auf. Natürlich, diese ganzen Blödelbahnen am Ende.
Das ist Stimmung ist Männersache, oder, Jan?
Ja, das würde ich eher mal in eine engere Auswahl für den Titel der Sendung nehmen, aber ich glaube, es vermittelt sich
guten Titel.
Die ironische Distanz, Stimmung, die wir zu solchen Aussagen haben, die vermittelt sich im Schriftlichen, glaube ich, nicht so gut. Und man kann uns dann völlig zu Recht einfach rumgepiedel vorwerfen.
Misogynie. Man kann dann sagen, das ist Misogynie. Echt? Schreib auch mal, das ist Misogynie. Das ist ja nun mal so. Misogynie heißt
es.
Ich versuche das Wort ernst reden. Ja, Misogynie.
Olli Schulz ist der einzige Mensch, der quasi beim Versuch, woke zu sein, ins Rassismusfest Fettnäpfchen tappen kann, Misogynie so aussprechen, dass es zum einen frauenfeindlich ist und auch ein bisschen rassistisch, was klingt wie ein türkisches Wort ist, Alter.
Misogynie. Ja.
Sowohl Frauen als auch die Migra-Community mit einem Wort gegen sich aufgehetzt.
Ja, das muss man erst mal schaffen, schiebt mich mal weiter, Alter, noch in die Ecke. Da sitzen sowieso schon einige, die warten nur drauf, dass ich Misogynie falsch aussage. Aber tue ich nämlich nicht, weil das ist nämlich wichtig, dass man sich da auch stark macht und Statements setzt. Vor allem hier im Podcast. Wir machen kurz Pause und sind dann gleich wieder da.
Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten will, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, das bin ich doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Aber no way.
Genau, das ist auch immer noch unser Motto hier bei Fest und Flauschig. Auch wir beide, Jan, hätten richtig vernünftige Berufe. Du hättest schon die Sportschau moderieren können, vielleicht auch TV-Ansager. Auch ich hätte bestimmt im Dritten eine geile kleine Comedy-Sendung haben können.
Stattdessen,
aber
leider
no way.
Ist aus uns
aber leider no way, haben wir uns gedacht.
Ey, schön Ostersonntag, hier ist Fest und Flauschig. Es ist ja Ostern heute, noch gar nicht erwähnt, dass ja heute das heiligste Fest der Christen ist. Und ich hatte eine Woche frei. Ich musste nicht arbeiten, weil am Freitag Sendung ausgefallen wegen Karfreitag, weil unseren blasphemischen Scheiß, das darf man dann aus rechtlichen, kirchenrechtlichen Gründen am Karfreitag nicht. Ich hatte eine schöne Woche, wo ich es echt mir entspannt gemacht habe. Und du bist auch, ich sehe dich auch im Hausboot da. Du siehst auch echt entspannt aus.
Ich bin auch wirklich entspannt, weil es an der Seeluft natürlich auch ein ganz anderer Schlaf ist. Tatsächlich, ich bin jetzt seit 3 Tagen hier, Jan, und die erste Nacht hier, da hat es mich wirklich 14 Stunden oder so ins Bett geknüppelt, weil die Luft in Hamburg natürlich deutlich besser ist als in Berlin. Das tut mir gut, mal wieder in der Heimat zu sein. Ich wollte ein bisschen texten, ein bisschen schreiben. Stattdessen habe ich eine Insta-Story gemacht, dass ich auf dem Boot bin und viele alte Freunde haben sich gemeldet. Und ich empfange hier Besuch, mache hier die Sendung, aber kreativ arbeiten. Vielleicht finde ich noch ein Zeitfenster heute von 2 Stunden, wo ich mich mal in die Texte setzen kann. Aber kommen wir zu etwas viel Größerem, Jan. Wir kommen zu dem, was wir seit ein paar Tagen, Wochen schon, glaube ich, ankündigen. Aber
wollen wir nicht erst in der Luft lag. Wollen wir nicht erst?
Ja, ich will erstmal nur ein bisschen labern. Ach so. Ich sage noch gar nicht, worum es geht. Okay. Ich finde es irgendwie stark, wenn wir das jetzt noch ein bisschen aufbauen. Es lag schon jahrelang in der Luft. Es ist eine Sache, über die viele Leute sich den Kopf zerbrochen haben. Wird es jemals stattfinden? Werden wir das in unserem Leben noch erleben? Sind wir vielleicht die letzte Generation, die das erleben wird oder auch nicht erleben? Wird. Das ist die große Frage. Weiteres sage ich noch nicht, Jan. Komm, sag auch noch irgendwas.
Ja, aber
ich würde
nämlich eigentlich gerne, bevor wir dazu kommen, mal über noch eine Sache sprechen, die uns auch total berührt, nämlich über den Eurovision Song Contest und über Icke Hüftgold, der sich mit dem NDR jetzt geschlagen hat und also oder kurz davor ist, sich zu prügeln, weil er hat gesagt, nach Ostern, war beim Vorausscheid mit dabei, dann hat wohl Peter Urban, der 95-jährige Stammkommentator des Eurovision Song Contest, wo man ehrlicherweise sagen muss, wegen dem haben wir auch diese Energie entwickelt in den letzten 10 Jahren, dass wir es auch gerne mal machen würden, hat so ein bisschen sich abschätzig über Icke Hüftgolds Beitrag zum Vorausscheid geäußert. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil es ist wirklich hohe Kunst, was Icke Hüftgold macht.
Ja, außerdem ist es tief in der deutschen Kultur verankert, so Stimmungsauflieder zu machen. Und ich würde es wirklich, wenn wir diesen Teil ausschließen würden, würden wir einen Teil unserer Identität verleugnen.
Korrekt. Und dann nachzukeilen aus der Position des Stärkeren von Peter Obern, der wirklich unkündbar einbetoniert beim NDR, überhaupt der NDR, also wird ein Riesenfight geben auf jeden Fall in der kommenden Woche. Finde ich total spannend und ist aber wieder mal ein Beleg dafür, warum das im Grunde genommen für uns auch, selbst wenn der NDR uns das anbieten würde, würde man es eigentlich, müssten wir gucken, für alle, die es nicht wissen, wenn der NDR uns anbieten würde, hey Olli, hey Jan, macht doch für uns, kommentiert doch für uns den Eurovision Song Contest, wir wissen, ihr würdet das gut machen, selbst da müssen wir mal gucken, ob das mit unserem Image überhaupt vereinbar ist, für Deutschland das zu machen, weil es ist so runtergerockt. Ja. Das ist so kaputt. Und zwar nicht das Gute runtergerockt und nicht das Gute kaputt. Weißt du?
Es ist wie so eine Familie, die seit vielen Jahrzehnten zerstritten ist und wo man gar nicht anfangen soll, wo man das irgendwie zu kitten soll oder wieder irgendwie die Leute zusammenzubringen. Ich glaube, das Ding ist vielleicht wirklich verloren beim NDR und vielleicht schauen wir uns das einfach nochmal an, wie da jetzt die letzten, sage ich mal, Schlammschlachten stattfinden werden. Icke Hüftgold also hat versprochen, richtigen Sprengstoff zu haben. Da geht es um Manipulation beziehungsweise darum, dass er nicht gerecht behandelt wurde. Und ich weiß, dass Icke Hüftgold jemand ist, auf den man sich verlassen kann. Und der auch auf alle Fälle irgendwas in der Tasche hat. Sonst würde er nicht so auftrumpfen und nicht anfangen, mit dir zusammen irgendwie die Leute aufzufordern.
Nicht mit mir zusammen, Mann! Ich hab nichts damit zu tun!
Er hat Böhmermann und Hüftgold. Ich sehe die große Talkshow.
Ich rufe wir können in der nächsten Sendung mal mit ihm sprechen und da will ich mal wissen, was da wirklich los ist, was da wirklich dran ist. Aber ich möchte aus dem Scheiß raushalten. Ich möchte in den nächsten 8 Wochen mit Deutschland und dieser Thematik nichts zu tun haben. Ich wäre am liebsten woanders.
Ich wäre am liebsten in der Zeit, in der dieser ganze ESC ist, nicht in Deutschland. Also das würde ich mir gerne.
Weißt du, was ich mir wünsche? Weißt du, was ich mir wünschen würde, dass irgendjemand sich erbarmt und sagt: Pass mal auf, wir nehmen euch auf und ihr seid jetzt ab sofort Bürger unseres Landes und ihr macht das jetzt für uns. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig bei Spotify. Es ist Ostersonntag und nachdem wir die letzten 10 Jahre das an jeder Gelegenheit haben fallen lassen, dass wir das wahnsinnig gerne mal machen würden, den Eurovision Song Contest zu kommentieren, für uns, für Deutschland, um uns international wieder ins Gespräch zu bringen, aber nie das Telefon klingelte. Bei mir hat der NDR nicht angerufen. Du hast sogar für den NDR gearbeitet. Die hätten dich gar nicht anrufen müssen. Die hätten sie auf dem Flur sagen können. Haben sie es gemacht?
Die hätten es mir auf dem Flur sagen können. Ich bin eigentlich ein Flaggschiff fürs NDR. Kann man sagen, ich habe im letzten Jahr viele starke Dokumentationen gemacht. Auch viele im Ausschuss der Öffentlichkeit. Aber trotzdem wurde ich dafür halbwegs bezahlt. Ein bisschen Busgeld gab es immer. Nichtsdestotrotz hat mir keiner das angeboten. Es kam auch nie einer auf mich zu, hat gesagt, hast du mal die Handynummer von Böhmermann, dass wir uns mal zu dritt treffen können oder ähnliches.
Gar nicht. Okay, aber weißt du, so ist es eben. Man muss die Leute nicht zum Jagen tragen. Wir sind in einer freien und sozialen Marktwirtschaft, unsichtbare Hand des Marktes reguliert. Und da muss man sich gar nicht aufdrängen. Wir haben es jetzt oft genug gesagt, die letzten 10 Jahre. Okay, Message ist angekommen. Und weißt du, was passiert ist? Oder wisst ihr, was passiert ist? Nachdem wir das wirklich so oft erzählt haben, es haben sich tatsächlich mehrere Länder, ganze Länder bei uns gemeldet.
Ganze Länder,
mehrere europäische Länder. Einige sind davon Nachbarländer.
Auch Diktaturen haben sich, also demokratische Länder, Diktaturen, alles.
Alle haben gesagt, hey Mensch, wenn Deutschland euch so im Stich lässt, wenn Deutschland so gegen euch ist, haben die zu uns gesagt, per E-Mail, dann kommt doch einfach zu uns. Macht doch einfach, wir würden euch die Bühne bereiten. Wir haben auch einen tollen Kandidaten, den wir da, oder eine Kandidatin, die wir schicken zum Eurovision Song Contest. 67. Eurovision Song Contest übrigens dieses Jahr. Macht das doch für
hieß
uns.
Hieß übrigens früher immer noch Grand Prix Eurovision de la Chanson. Wurde ja auch immer genannt. Während er in dem Land, und jetzt können wir ja mal schon zu dem Land kommen, wir haben Kontakt aufgenommen zu einem Land. Das lief erstmal über Mittelsmänner, kann man sagen. Das wurde über den Teufelsberg verhandelt, über die alten Abhöranlage. Da haben sich Leute zusammengefunden, die in unserem Namen sich getroffen haben und geredet haben. Da gibt es ein Land, da hieß der ESC, beziehungsweise der Grand Prix Eurovision de la Chanson, bis vor vielen Jahren einfach Song Contest. Sie hieß einfach Song Contest.
Ja, weil so viele ausländische Wörter sind in diesem Land nicht so gut angesehen, weil es ist ein Land, was, ich sag mal, ein bisschen von der Bevölkerungsstruktur so ein bisschen einfacher ist, da muss man es ein bisschen einfacher halten.
Genau, dafür sind sehr stringente Leute, die mit offenen Armen und offenen Herzen uns angeboten haben, für dieses Land den ESC zu kommentieren.
Genau, und dann haben wir gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ein tolles Angebot, aber bitte, wir wollen kein Geld. Es geht uns wirklich um die Ehre. Wir wollen es auch nicht kaputt machen, sondern wir wollen einmal diesen Traum uns erfüllen, aber auch den Menschen den Traum erfüllen, uns entweder scheitern zu sehen oder uns in, ich meine, es ist eine Veranstaltung, die eigentlich alles vereint, was wir gut können. Musikkompetenz, Glam.
Entertainment, auch ein bisschen Gaga, sag ich mal, ein bisschen freidrehen kann man auch.
Und trotzdem glaube ich, dass wir die nötige Distanz zu dieser Veranstaltung haben, um es eventuell auf einer anderen Ebene anzugehen. Teilnahme ist für mich keine Option. Für dich vielleicht. Du bist Musiker im Hauptberuf.
Na, ich bin, die besten Jahre sind vorbei. Ich würde mir das lieber alles als Produzent. Ich wäre gerne bei besonderer Sache der Ralf Siegel. Meine Idee wäre, dich nochmal auftreten zu lassen. Du bist 8 Jahre jünger, siehst schöner aus, hast eine bessere Haut momentan, bist in einer ziemlich guten Kondition. Und ich wäre gerne der Ralf Siegel, der mit Tränen überlaufenem Gesicht auf die Bühne rennt mit Rosen und dich umarmt, weil du mit meinem Song für uns das dritte Mal den Grand Prix gewonnen hast.
Eins nach dem anderen. Wir fangen erstmal dieses Jahr in Anführungsstrichen klein an, aber eigentlich total groß mit der Erfüllung eines Lebenstraums. Ich spiele nochmal die Eurovisionshymne, die ich gerade vor Beginn der Sendung noch schnell in 3 Minuten am Keyboard selbst zusammen komponiert habe.
Hast du gut gemacht, ja.
Das ist total absurd. Ich habe es ja aufgeschrieben, die ganzen Eckdaten. Soll ich dir mal vorlesen, worum es jetzt hier geht, was jetzt passiert?
Das kannst du gerne machen. Wir können aber auch einfach sagen, dass wir tatsächlich den ESC dieses Jahr das erste Mal in der Karriere von Jan Böhmermann und Olli Schulz gemeinsam für Österreich.
Wir beide treten an. Wir verlassen Deutschland, wir lassen dieses Land hinter uns. Wie Marlene Dittrich letztlich, wie Thomas Mann.
Und
es sind auch genau die richtigen historischen Vergleiche, um die es hier geht, ne? Und
wir fliehen. Genau, auch wir verlassen jetzt endlich dieses Land.
Aus der Flucht, weil wir um unser Leben bzw. um unsere künstlerische Integrität fürchten. Nein, natürlich so schlimm ist es nicht, aber wir lassen das Elend hinter uns und wir sind in den kommenden 9 Wochen oder in den kommenden 6 Wochen Österreicher bzw. Österreicherinnen. Wir werden auswandern und werden am 13. Mai 2023 live in Liverpool in der M&S Bank Arena sein, beim Finale des 67. Eurovision Song Contest und gemeinsam kommentieren für den österreichischen Rundfunk, für den ORF. Die haben uns eingeladen, sie konnten nicht mit Geld überzeugen, aber mit Mozartkugeln. Und es gibt noch viele Informationen.
Mit einer Privataudienz für mich mit Reinhard Fendrich. 1 Stunde nimmt er sich Zeit, um sich mal meine Songs anzuhören, um mir zu sagen, wie ich da mehr in die Austria-Pop-Richtung gehen darf. Das sind die Bezahlungen, die wir beide bekommen. Und wir freuen uns wirklich diebisch darüber. darüber, ja, dass wir dieses Jahr dabei sind. Jan, ja, und wir beide fliegen. Es ist für uns ja auch eine große Reise. Ich weiß schon gar nicht, was ich alles packen soll. Wir beide fliegen zusammen nach Liverpool und moderieren aus so einer kleinen Sprecherkabine, oder? Ja, und
vielleicht mal direkt hinter den Kulissen. Wir fangen direkt mit, weil es wird komplett, also wird alles komplett offengelegt. Erstmal ist so eine Sprecherkabine wahnsinnig teuer. Ich glaube, die Kohle, die bezahlt werden muss, ist wirklich, liegt vor allen Dingen darin, dass die EBU, die European Broadcasting Union, die das Ganze ausrichtet, da die Sender schon ordentlich abschöpft. Es ist ein Riesen-Event, das größte Musikevent der Welt. Und wenn man allein in so einer Box zu zweit sitzen möchte mit einem Headset und das ganze Ding live vor Ort kommentieren will, das kostet schon unglaublich viel Geld. Wir beide werden da hinfahren. Ich glaube, wir fliegen gar nicht. Wir fahren mit dem Zug tatsächlich.
Wir fahren mit dem Zug.
Wir fahren
das
mit dem Zug.
Das war gestern auch.
Ja, genau. Und werden da vor Ort sein. Und wir haben natürlich gesagt, okay, es ist nicht ganz einfach. Also die Kombination, zum einen sind wir natürlich aus der Privatwirtschaft. Wir kommen hier von Spotify. Wir haben nichts zu tun mit dem ORF. Wir müssen auf eine Art irgendwie auch Spotify mitnehmen. Spotify steht für Musik andererseits auch eher, ich sag mal, für Musik jenseits des Eurovision Song Contests. Da mussten wir diplomatische Gespräche führen. Kriegen wir das irgendwie zusammengeflanscht, diese beiden Medienkonzerne?
Wir haben den grünen Riesen lange belatschen müssen, aber auch der grüne Riese hat sich bereit erklärt, unseren Kindheitstraum zu erfüllen und uns zu supporten und unterstützen.
Also es wird auch eine Medienkooperation sein, die es noch nie gab in der Geschichte und die es wahrscheinlich danach auch nie wieder geben wird. Im Grunde genommen ist es wie Nitro und Glycerin, was zusammengekippt wird, wobei ich nicht weiß, ob der ORF das Glycerin ist oder das Nitro und Spotify, was Spotify ist. Auf jeden Fall auch im Medial eine Kombination, die spannend sein wird. Wir werden aber auch, und das kommt auch noch dazu, natürlich das Ganze für Österreich machen. Also wir treten für Österreich an. Teilnehmerinnen für Österreich in diesem Jahr heißen, weißt du es, Olli?
Tana und...
Thea und Salena. Thea und Salena.
Thea und Salena mit Who the Fuck is Edgar.
Who the Hell is Edgar.
Who the Hell is Edgar, nicht Who the Fuck, genau. Richtig guter Song. Finde ich eine starke Nummer und feministischer, starker, auch witzig getexteter Song. Was ganz anderes als unser als der deutsche Song ist. Unser österreichischer Song, finde ich, eine ziemlich interessante Mischung aus allem, was Österreich ausmacht. Da steckt so viel Kaskreiner im Song. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Er ist wirklich, finde ich, repräsentiert ein Land, für das wir gerne dieses Jahr den ESC moderieren werden. Wir geben jetzt eigentlich das zurück, was Österreich uns seit vielen Jahren schenkt, nämlich ihre tollen Stars. Peter Cornelius, Georg Danzer, Wolfgang Ambros und
Udo Jürgens, Eurovision Song Contest Legende. Dreimal angetreten für Österreich.
66 gewonnen mit Merci Cherie.
Platz 1, die letzte Gewinnerin, beziehungsweise der letzte Gewinner für Österreich war Conchita Wurst. Also auch das ein Land, was durchaus
2014 auch noch nicht so lange
Erfolge
her
vorweisen kann. Und ich finde das ganz toll. Weißt du, wenn wir über die Grenze schauen nach Deutschland, ist das nicht ein peinliches Gesteche, was da stattfindet? Ist doch irgendwie unwürdig. Was so ein großes Land, was sich selbst international als Kulturnation rühmt, als Land der Dichter und Denker, das ist jedes Jahr wieder aufs Neue verkackt und nicht hinbekommt, mal einen anständigen Beitrag zu schicken. Ich bin so froh in Österreich, dass wir einen Beitrag haben, der fantastisch ist und der nicht mal international es einfach hat, weil wir müssen natürlich anders als die da drüben, die Piefkes, diese Wichser mit ihrem ganzen Geld, wir müssen uns erst noch bewähren, damit wir überhaupt aufgenommen werden ins Finale.
Genau, wir müssen die zweiten Vorentscheid erstmal noch gewinnen. Wir müssen da jetzt erstmal noch
genau, also wir haben zwar ausgewählt in unserem Land, dass es Thea und Salena jetzt sind mit Who the Hell is Edgar, ein toller Song, der auch endlich mal international ausbreitet, dass Edgar Allan Poe, um den es natürlich geht in diesem Stück, diese Verbindung, die der berühmte Edgar Allan Poe mit Österreich hat, dass das mal international bei so einer Veranstaltung mal besprochen wird. Das finde ich ganz toll in einem Popsong. Zweites Halbfinale, da müssen wir erstmal durch, damit wir beim Finale mit dabei sind. Ist aber am Ende egal, selbst wenn Österreich nicht antritt, dann machen wir einfach alle anderen schlecht, damit es Österreich im nächsten Jahr leichter hat. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen und muss man wirklich sagen, peinlich, peinlich, peinlich. Der ORF hat uns eingeladen.
Was bei den Deutschen da drüben wieder los ist.
Genau. Ja, das ist FM4 ist quasi unser U-Boot, was uns das zur Verfügung gestellt hat und mit dem wir da hinreisen werden. Das ist der freche Radiosender des ORF. Der glaube ich,
Genau. Wir werden in den nächsten, es ist ja noch ein bisschen hin, es bringt jetzt noch nichts, glaube ich. Man kann jetzt sagen, ihr solltet schon mal FM4 hören, dort wird es vielleicht
warm
eine
hören.
Kleine Einstimmung schon aufgeben, euch schon mal warm hören. Das könnt ihr natürlich alles auf der App machen. Es gibt auch später noch einen Stream, das werden wir alles noch durchsagen, wo ihr die Möglichkeit habt, dabei zu sein, wenn wir unser Debüt in der Grand Prix de la Chanson-Szene geben werden. Und ich glaube, wir werden aufgeregter sein in dem Augenblick, als es uns lieb ist, wenn wir da erstmal in unserer kleinen Kabine drinne sind. Wir müssen aber auch ganz offen zugeben, wir lassen uns natürlich die ganze Zeit von einem Kamerateam von Goodbye Germany für Vox begleiten, weil ich glaube, dass wir jetzt nach dieser Ansage sowieso nicht mehr zurückkommen. Uns werden die Grenzen verschlossen werden, Jan. Die werden uns nicht mehr hereinlassen. Obwohl der NDR es uns nie angeboten hat und wir uns selber jetzt unsere Möglichkeit erkämpfen mussten, wird es noch auch da für uns wahrscheinlich einige Steine im Weg also geben, die wir noch erstmal rausrücken müssen, bevor wir wieder zurück können in unsere Heimat. Dann, wenn wir da das moderiert haben.
Ja,
aber Liverpool soll auch eine schöne Stadt sein.
Lass mich das aber ruhig noch mal ein kleines bisschen politischer aufladen. Es geht natürlich hier nicht nur um eine kulturelle Mission, die wir im Auftrag Österreichs erfüllen. Es geht nicht nur darum, dass Österreich endlich seinen Platz an der Sonne bekommt. Ein Land, das übrigens anders als Deutschland, muss man auch mal sagen, komplett schuldlos ist und deswegen natürlich mit Nationalgefühl europaweit auftreten kann. Und da werden wir natürlich für sorgen. Ich bin natürlich auch ein bisschen interessiert daran, an der politischen Dimension des Ganzen. Und ich denke, in den kommenden Wochen werden da noch viele kleine neue Details und schöne Twists dazukommen, die sicherlich sehr interessant sein werden und das nochmal weiterhin aufladen. Am Mittwoch würde ich wahnsinnig wirklich erstmal mit Ike Hüfgold sprechen am Mittwoch und mal fragen, was da eigentlich los ist in Deutschland. Weil so ein bisschen so...
Sollten wir direkt hier vielleicht mal in der Sendung mit ihm machen, oder?
Genau. Und wir sind natürlich auch am Finaltag in Liverpool den ganzen Tag, wenn wir mit dem Access All Area Pass da rumlaufen und versuchen, Peter Urban zu finden und dem derbe auf den Sack gehen. Einfach so auf so eine liebe Art, aber dass wir werden den einfach...
Ja, ganz lieb, ja.
Ganz lieb und nett und zugewandt, aber wirklich schon so, dass er weiß, okay, ey, hoffentlich treffe ich die nicht, Alter, weil die werden so nett zu mir sein. Das wird dann voll peinlich, voll unangenehm, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll und so. Und auch die NDR-Delegation, ich bin mir ziemlich sicher, Unterhaltungschef NDR wird da auch irgendwie rumlaufen, der wird da versuchen, uns den ganzen Tag zu vermeiden und so, weil er nicht will, dass unsere Blicke sich treffen, weil wir schon dann natürlich so einen leichten Vorwurf im Blick haben werden und so. Ne? Es geht nicht nur für Österreich, es geht auch ein bisschen gegen Deutschland und wir laufen den ganzen Tag da rum und machen so ein bisschen, wir repräsentieren Österreich.
Das Insta-Game, wir machen Insta-Stories auch so richtig gleich direkt auf die Leute zu mit laufender Kamera und sagen, hey, ja, guck mal, was wir hier jetzt gerade machen und so, ne?
Ey, und wir haben gesagt, also, wir würden es gerne kommentieren für Österreich. Ganz wichtig ist aber, man muss es aber ohne Geoblock auch in Deutschland empfangen können. Und ich stelle mir so vor, dass es vielleicht möglich sein wird, wenn wir das zeitlich synchron hinbekommen, dass man quasi, wenn man möchte, so einen im Zweikanalton, so einen alternativen Kommentierungsstream zum Eurovision Song Contest haben kann. Wir lassen ein Video laufen währenddessen, dass man auch mit Gesichtsausdrücken, wenn man die Songs hört, vielleicht kommentieren kann. Also es wird die Möglichkeit geben, uns parallel und offiziell dazuzuschalten, auch wenn man nicht in Österreich lebt. Dafür haben die Kolleginnen und Kollegen von FM4 schon gesorgt, die wirklich, muss man echt sagen, da ganz schön Punk machen beim ORF, dass sowas überhaupt möglich ist. Wahrscheinlich weiß der ORF das noch gar nicht. Der weiß noch gar nichts von seinem Glück.
Von seinem Glück weiß er noch nichts. Aber FM4 war schon immer ein starker Sender. Ich habe auf Festivals da gespielt. Die haben meine Musik auch immer ziemlich gut supportet. Hab da einige Interviews gegeben, war da auch schon in der Redaktion. Ist alles jetzt schon ein paar Jahre her. Trotzdem hat FM4 für mich immer einen wirklich guten Nachgeschmack hinterlassen, wenn ich da in Österreich gespielt habe. Freue mich tatsächlich sehr über diese Zusammenarbeit. Es ist was Außergewöhnliches für uns beide und es ist, wenn ich merke, wenn wir da moderieren und in der Hälfte der ganzen Show merke ich, Jan, das wird doch nichts mit uns beiden, dann renne ich einfach nackt als Flitzer einmal über die Bühne und will mit dem Knall das ganze Ding irgendwie beenden.
Ja, das werden wir auf jeden Fall machen und ich finde es toll, dass es gerade Österreich ist, für das wir antreten. Es ist ein Land, was neutral ist, genau wie wir, ne? Also was neutral ist, aber was auch relativ leicht mit bisschen Geld oder geheuchelter Zuwendung zu korrumpieren ist. Alles, was mir sehr nah ist, was dir sehr nah ist. Österreich und ich, wir haben sowieso eine Geschichte. Österreich und du, ihr habt auch eine Geschichte.
Oh, ja. Wir haben auch eine Geschichte. Also ich habe oft da gespielt, ich habe legendäre Auftritte gehabt, sehr wenig Menschen, vor 40 Leuten in Innsbruck gespielt, in Graz. Ich habe Österreich wirklich von allen Seiten, in Eigenschlegel, das ist an der tschechischen Grenze, wirklich am letzten Winkel, Konzerte gespielt, überall gewesen. Der Österreicher und die Österreicherin an sich sollten mich kennen. Ich habe übrigens auch mal 2005 meine zweite Platte, wenn ich mal ganz kurz privat erzählen darf.
Gerne.
Ist kein Witz. Robert Stadlober, alter Freund von mir, hatte damals eine WG in Österreich und meinte, Olli, ja, komm mal rüber, wir haben ein Zimmer frei für dich, ja, bitteschön. Ich kann überhaupt nicht so reden, und so redet Robert auch gar nicht. Und dann habe ich 3 Monate oder 2 Monate tatsächlich im 2. Bezirk beim Prater gewohnt und habe da viele Songs geschrieben für meine zweite Platte, habe einen fabelhaften Sommer in Österreich erlebt und freue mich, dass es jetzt wieder so ein bisschen eine Annäherung zwischen mir und Österreich gibt und vielleicht bleiben wir einfach dann gleich da, Jan. Vielleicht sind das ja, wenn die so einen Putin bald mal haben, ne? Also haben die ja bald vielleicht, dann kriegen wir da auch irgendwie so Gérard Depardieu-mäßig so irgendwie so unsere eigenen Luxussuiten und so und sind dann da so Großösterreicher und kriegen einen eigenen See beide, der nach unserem Namen benannt wird.
Ja, und ich habe das Gefühl, also Ich habe das Gefühl, politisch ist ja ohnehin einiges in Bewegung in Österreich, nachdem sie da jahrelang irgendwie die Nazis mit in der Regierung hatten, haben sich kurz davon erholt, nachdem sie mal kurz weg waren wegen dieser Ibiza-Geschichte. Und jetzt kommen die Österreicher auf die Idee, ja, vielleicht kommen die einfach wieder, die Nazis. Und vielleicht haben wir das große Glück, dass wir mit Thea und Salena den Eurovision Song Contest in diesem Jahr gewinnen und dann im kommenden Jahr in der Jörg-Haider-Arena, der neu benannten, dann unter einer blau-schwarzen Koalition oder blau-türkisen Koalition unter Herbert Kickel, FM4 wird es natürlich dann nicht mehr geben, weil die sind zu kritisch und sowas. Aber dann werden wir da einfach weiterhin kommentieren und werden uns politisch nochmal komplett neu ausrichten. Es ist wirklich alles möglich. Wir müssen noch ein paar ganz, weil das ist, also es ist kein Witz. Wir machen das wirklich. Wir fahren dahin. It's not a joke. Und damit das, wir müssen, lass mal kurz zwei Pressestatements vorbereiten. Lass mal kurz brainstormen, dass du einen Satz hast und ich einen Satz habe. Den schreiben wir dann auf und dann können Leute, die das jetzt hören und jetzt in der Zwischenzeit.
Ich würde anfangen mit, endlich wächst zusammen, was zusammengehört.
Endlich wächst zusammen, was zusammengehört, sagt Olli Schulz. Und ich sage... Ja,
so als Schlagzeile.
Nee, aber so. Einfach nur, weißt du, man braucht dabei so...
Also Presse, als Satz, ach so, wie hinten auf dem Buch, so
Sprüche, ne? Ja, genau, Sprüche, also einfach, ne? Endlich so wächst zusammen, was zusammengehört.
Wie beim Musical, the best musical in I have seen in years. Und yes. Oder so, Meatloaf.
Ey, ich habe apropos Musical, ich habe gehört, dass Hamilton in Hamburg, dass die aufhören. Er geht noch schnell in Hamilton rein. Es ist wirklich ein gutes Musical. Guckt euch das an, solange das noch läuft, in dem alten Cats-Theater.
Genau, Sammy Deluxe und Echo Fresh haben nicht mehr so lange Zeit, aber ein paar Wochen spielen sie ihre Rollen noch. Beziehungsweise haben die nicht die Texte geschrieben?
Nein, das ist alles ein Gerücht. Also, endlich wächst zusammen, was zusammengehört. Olli Schulz und ich sag, wir sind so froh, nach all den Jahren endlich Österreich das zurückzugeben, was es uns gegeben hat. So, das sind die beiden Sätze. Die könnt ihr jetzt zitieren, also wenn ihr jetzt Pressemitteilung, keine Ahnung, Tag 24, sind eh schon dabei, haben Aufmacher ist schon produziert. Wir sehen uns am 13. Mai 2023 in Liverpool. Bis dahin werden noch viele Dinge passieren. Wir werden natürlich die Rezeption, alles was jetzt darauf kommt, mit in die Sendung einflechten lassen. Ich würde gerne mit Icke mal sprechen, um mal zu gucken, was in Deutschland los ist. Peinliches Land, ne, Jovel?
Habe ich aber auch nie. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich einmal. Ich habe Deutschland nie so richtig verstanden.
Und ich habe Deutschland auch nie gemocht. Und ich finde es super. Vor allen Dingen, ich bin mal gespannt.
Ich habe es versucht zu mögen. Als immer, wenn wir da waren im Urlaub, auch mit der Familie, wir sind ja damals oft mal rübergefahren. Wir waren, oder auch mit der Klasse mal nach Berlin gefahren oder ich war mal in Hamburg, Hafen, wirklich schön.
Am Meer
Köln
oben sein,
auch,
ne?
Sehr verbaut. Aber mal nach zwei Tagen denke ich mir dann immer, aber hier leben? Nein, danke. Das war dann immer so der Gedanke, der dann mir durch den Kopf gekommen
ist. Ja, kann
ist,
ich verstehen.
So länger als
geht mir aber auch so. Also wenn ich in Kitzbühel irgendwie shoppen gehe, denke ich mir schon, klar, ich habe doch hier alles, warum soll ich hier weg, ne? Und die Deutschen kommen ja sowieso in Stangelwirt. Wenn ich mir Deutsche angucken kann, muss ich nicht nach Deutschland fahren. Gucke ich mir die Insta-Story von Kathi Hummels an oder von Paulina oder sowas. Die sind eh alle im Stangelwirt. Also meine Portion Deutschland. Da fahre ich da an der Kreuzung, stehe ich da mal rum und gucke, ob da Sandy Meyer-Wölden wieder ankommt. Nee.
Ich habe den Tim Melzer mal kennengelernt. Der hat so eine Schrotkur gemacht bei uns hier oben auf dem Berg im Stanzel oder in irgendeinem
Im Stanzelwurzel, ja, genau.
Im Stanzelwurzel war das, da ist der Melzer immer, den trifft man da zwei, dreimal im Jahr und das ist für mich so ein klassischer Piefke auch.
Typischer
der
Deutscher.
Ein typischer Deutscher.
Wir werden die fertig machen mit Kopfnuss und allem drum und dran. Am 13. Mai 2023 ist es soweit und das hier ist die offizielle...
Ich muss eine Sache sagen, die Onkels sind für mich allerdings ziemlich respektabel. Das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich mich als Österreicher auch identifizieren kann.
Ja, und das finde ich auch und ich finde wirklich, die Onkels...
Freiwild gehen auch.
Nee, und aber die Onkels haben wahnsinnig viel von Freiwild geklaut. Das ist im Grunde genommen, ist auf eine Art auch eine österreichische Band eigentlich, die Onkels. Wir sehen uns am 13. Mai in Liverpool. Freunde. Das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Ey. Ich bin gespannt, wie Spotify und der ORF miteinander kooperieren. Das sind jetzt zwei Häuser mit einer ähnlichen Kultur.
Das wird bestimmt... bist du noch da?
Ich bin noch da, Olli, ja. Wieso? Hat Spotify jetzt den Saft abgedreht oder... Der österreichische Geheimdienst Geheimdienst jetzt eingeschaltet, fest und flauschig.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich einen Carlo Colucci Pullover tragen werde, auf alle Fälle bei der Moderation. Okay. Die sind aber arschteuer, wenn einer mir den organisieren kann. Mir hat einer mal geschrieben, ich wusste ja nicht, was der Carlo Colucci Pullover bedeutet. Hier hat einer geschrieben, Olli, vorab, der Pulli auf dem Bild von der Sesamstraße sieht besser aus als jeder Carlo Colucci Scheißpullover. Carlo Colucci, schreibt er, Carlo Colucci tragen vor allem Prolls Zeugs aus den 90ern und es verschwindet nicht. Ich komme aus Magdeburg und hier war es in der Tat voll das Ding, einen Carlo Colucci-Pullover zu tragen. Das Ganze gepaart mit einer Diesel-Saddle und einer schönen Lederjacke und einem altdeutschen Diesel-Schriftzug. Dann den Adidas Equipment Support am Fuß, Kreolen und einen Flat als Haarschnitt, fertig ist der Prolet. Ich würde behaupten, dass es eine Spezialität des Ostens ist, vor allem Ostberlins und Magdeburg. Seltene Exemplare laufen einen immer noch über den Weg, wenngleich die Kartoffel-Flair den Stil nie wirklich verlassen hat. Ich glaube auch, Carlo Colucci hat nichts Neues seit den 90ern mehr produziert und verscherbelt lediglich den Überhang der 90er Jahre. So mal eine kleine Abhandlung gewesen zu
Interessant,
Carlo Colucci.
Aber interessanter Aspekt, das Outfit ist natürlich entscheidend. Ich habe schon überlegt, ich frage wirklich mal Ricardo, ob er Bock hat, mit mir shoppen zu gehen, weil ich möchte für das Event schon nicht in meiner komischen Anzugkunstfigur oder in diesem normalen Kapuzenpullo.
Ich werde Jule Polak fragen, Jule Polak, die mich auch schon oft irgendwie beraten hat.
Das ist aber gemein, weil Jule Polak ist natürlich auch fantastisch, ne? Bei solchen
Sachen. Ja, die hat auch Ahnung, die weiß genau, wie man das alles so bearbeiten kann und so. Und die hat bestimmt für mich, die hat mir ja auch diesen Look mit dem, also als wir dann in diesen Jogginganzügen in Hamburg aufgetreten sind und ich diesen Man-Bun hatte und dieses Unangenehme. Also ich würde mir da schon was einfallen lassen. Ich werde jetzt auch nicht völlig da überdreht. Man soll schon noch den alten Olli Schulz, aber auch den neuen Olli Schulz da drin sehen. Ich weiß es noch nicht genau, wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Ich freue mich diebisch, mit dir mal wieder eine Reise zu machen.
Auch
das wird unserer Beziehung wirklich gut tun, Jan.
Das letzte Mal, dass wir verreist sind, das ist schon ewig her. Ich glaube, mit der S-Bahn in Berlin sind wir mal zusammengefahren das letzte Mal, da gab es irgendwie Fotos. Wir müssen aber aufpassen, dass wir outfitmäßig nicht wie Olivia Jones im Bundestag aussehen. Also wir müssen
das meine ich nämlich nicht zu überambitioniert, dass wir jetzt so zeigen wollen, wie in dieser schönen, ich liebe ja die neue Jerks-Staffel und diese eine Folge, wo also diese mit Ricardo und mit Fari, wo Fari so sagt, ey, ich will auch queer sein, ich bin auch divers, ich bin pansexuell und so unbedingt so, und das ist so eine gute Szene und also so eine gute Folge, mit welcher Überambitioniertheit der Fari versucht da irgendwie in eine bunte Welt hinein zu gelangen und diesen Fehler, ne, jetzt völlig überdreht, der darf uns nicht gelangen, weil wir sind immer noch das, was wir sind, Jan. Wir sind zwei alte weiße Handpuppen, die hier moderieren seit vielen Jahren und die auch langsam grau werden.
Ich werde nicht grau, ich färbe nach.
Du bist schon lange grau.
Sobald ein graues Haar bei mir auftaucht, wird nachgefärbt. Das war Fest und Flauschig für diese Woche. Wir sind am Mittwoch wieder da mit Boomer Cringe, ich glaube Ausgabe 15 dann. Und ich hoffe, dass wir Icke bis dahin erreichen, wenn er sich nicht von dem Schlägertrupp vom NDR einschüchtern lässt. Oder wenn die Anwälte bis dahin die nicht zum Schweigen bringen, ist ja alles möglich. Ey, was machst du noch heute am Ostersonntag?
Ich treffe gleich meine Eltern noch tatsächlich.
Ach du Scheiße, Alter. Noch gemeinsam Eier suchen. Oder? Aber auf dem Hausboot. Einfach so 30 Eierkartons ins Wasser schmeißen.
Sucht. Und dann wird es einen schönen gepflegten Familienstreit wie immer gehen. Und dann wird das aber auch in aller... Also wie es so immer so übel ist.
Und dann enterbst du deine Eltern...
Ich habe natürlich Bullshit erzählt. Ihr wisst natürlich alles, dass ich ohne Familie groß geworden bin, im Wald gefunden wurde von Wölfen, viele Jahre da gelebt hat und es ewig gedauert hat, mich in die Zivilisation einzubringen. Als kleines Findelkind geboren im Niendorfer Gehege habe ich es doch in die große, weite Medienwelt geschafft und freue mich, dass wir nach Liverpool, das wäre der Höhepunkt unserer Zusammenarbeit, Jan.
Ist das, 11 Jahre, wir beide in Liverpool. Meinst du wirklich, dass es der Höhepunkt unserer Zusammenarbeit sein wird? Ich glaube nicht. Es wird
der Höhepunkt ist irgendwie der Höhepunkt ist ja, das ist ja auch schlimm, irgendwie nach 11 Jahren einen Höhepunkt rauszusuchen.
Nee. Ich packe nur auf die Fidi und Bumsi-Liste Thea und Salena mit Who the Hell is Edgar. Und ich finde es so süß, dass man diesem Song ansieht, dass sie beim Texten gedacht haben, ey, wir schreiben Who the Fuck is Edgar. Und dass irgendein ORF-Redakteur dann gesagt hat, ja, wenn du das machen würdest, das könntest du machen, aber international wird das nicht funktionieren. Fuck dürft's ja gar nicht sagen, das geht gar nicht, ja. Müsste Who the Hell ja, aber wir wollen gern Fuck, nee, Who the Hell is Edgar, sagt sie jetzt bitte, ja, sonst macht er da gar nicht mit. Was schickt man Sebastian Kurz? Der ist jetzt, macht jetzt auch, auch eine Band. Der Sebastian Kurz kann auch spielen. Der Sebastian Kurz, der spielt Bass. So, da macht das seine eigene
Glaube,
Band.
Ich glaube, ich habe diese Stimmungslieder, die ich alle raufgepackt habe. Ich bin der Martin, keine Sterne erzählen. Ich glaube, die gibt's alle gar nicht bei Spotify. Mal sehen, welche. Ich habe nämlich gar nicht
geguckt. Ey, Spotify kommt auf jeden Fall auch noch mit nach Liverpool. Haben die gesagt, die bringen ihre ganze Online-Kompetenz mit und so. Also die Leute, die dieses geniale Medienfestival einmal im Jahr, wenn wir da im Hotel sitzen und den Weihnachtszirkus machen, die Leute, die Masterminds hinter diesem Medienevent, werden auch mitfahren nach Liverpool. Und das wird eine ganz... It's with the action movie for the family wird es werden.
Und die Folge würde ich nennen übrigens heute Great News for Great People.
Oder was heißt du, was meinst du mit...
Aber international, Great News for Great People. Great weil News. Alle, die mit uns dahin fahren, sind Great People. Wir sind Great People. Es ist einfach ein starker amerikanischer Slogan, der die Leute anzieht.
Ich hätte gedacht, sowas wie, aber hier leben, nein, danke, wäre doch auch gut. Als Alternative.
Ja, das hatten wir aber auch schon mal.
Ach so. Great news for great people.
For great
people. Great news.
Finde ich schön.
For great people. Alright.
Schön.
Gut.
Super. Habt eine schöne Woche. Wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und auf, und danke, dass ihr seit 20 Jahren mit dem Weg losgeht. Für alle, die von Anfang an dabei sind.
Das nie geschafft.
Wie uns hier,
ey, und
uns
Shoutout hier. Auch an alle Bananenrepubliken, die uns ebenfalls eingeladen haben. Für sich auch teilweise Leute, wo man gar nicht die deutsche Sprache spricht. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass sie da irgendwie, dass sie uns anfragen. Aber es haben sich tatsächlich mehrere Länder gemeldet. Und stimmt, wir haben das Unkomplizierteste genommen, weil die Wege sind kurz in Österreich. Das ist einfach, aber vielen Dank auch nochmal an Serbien, an Montenegro, Dankeschön an Albanien, an Nordmazedonien.
Danke an die Schweiz, danke an
Dänemark.
Dänemark
hat noch einen Bescheid, aber die haben, da haben nicht mehr sich gemeldet.
Finnland war auch, ne? Finnland war auch.
Ja, die hatten aber mit dem NATO-Beitritt so viel zu tun, die haben sich dann auch nicht mehr zurückgemeldet. Und außerdem war da gerade Wahl. Nee, vielen Dank für diese ganzen anderen Angebote. Wir haben uns am Ende für Österreich entschieden, nicht wegen der Kohle, sondern wir einfach, weil wir im Herzen eigentlich Österreicher sind. So
und
ist
dem
es
Spirit,
mal.
Und dem Spirit, genau.
Wir sehen uns am Mittwoch und spätestens am 13. Mai in Liverpool.
Ciao.